Willkommen zum Leadership Booster Modul Nummer 3. Kommunikation. Mit den Worten, man kann nicht nicht kommunizieren, wurde Paul Watzlawick berühmt. Kommunikation ist eine der grundlegendsten und häufigsten Aufgaben von Führung. Oder wie der Führungsforscher Oswald Neuberger einmal schrieb, die kürzeste Antwort auf die Frage, was tun Vorgesetzte die meiste Zeit des Arbeitstages, lautet, reden. Heute darf man die Antwort vielleicht noch um den Aspekt E-Mails schreiben ergänzen. Das Wort Kommunikation stammt vom lateinischen Communicatio ab, das schlicht Mitteilung bedeutet. Wenn wir von Kommunikation sprechen, meinen wir damit den Austausch von Informationen, der auf sehr viele unterschiedliche Arten stattfinden kann. Das Spektrum reicht von sich gegenüberstehend miteinander sprechen, bis hin zu der Gesichtsausdruck einer Person auf einem Gemälde und alles dazwischen. Kommunikation ist Verhalten. Kommunikation ist allgegenwärtig, wie der österreichische Philosoph Paul Watzlawick einst herleitete. Er schrieb, Zitat, Verhalten hat vor allem eine Eigenschaft, die so grundlegend ist, dass sie oft übersehen wird. Verhalten hat kein Gegenteil. Oder um dieselbe Tatsache noch simpler auszudrücken, man kann sich nicht nicht verhalten. Wenn man also akzeptiert, dass alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen Situation Mitteilungscharakter hat, das heißt Kommunikation ist, so folgt daraus, dass man, wie immer man es auch versuchen mag, nicht nicht kommunizieren kann. Handeln oder nicht handeln, Worte oder Schweigen haben alle Mitteilungscharakter. Sie beeinflussen andere und diese anderen können ihrerseits nicht nicht auf diese Kommunikation reagieren und kommunizieren damit selbst. Zitat Ende. Stellt euch einfach kurz einen Teenager daheim vor, der mit verschränkten Armen auf dem Sofa sitzt, die Lippen fest aufeinander gepresst, vor sich hin auf den Boden starrt. Er teilt uns mit, dass er weder sprechen noch angesprochen werden will. Und gewöhnlich reagieren wir auch richtig darauf, indem wir ihn in Ruhe lassen. Bei diesem nonverbalen, indirekten Informationsaustausch handelt es sich nicht weniger um Kommunikation als bei einem angeregten Gespräch am heimischen Küchentisch. Vier Schnäbel und vier Ohren. Es ist nicht verwunderlich, dass man ganze Seminare und Studiengänge dem Thema Kommunikation und seiner Vielzahl von sehr spannenden Aspekten widmen kann. Wir wollen uns auf einen Aspekt, der besonders für Führungskräfte von Belang ist, begrenzen und einen Ansatz vorstellen, den einige sicherlich schon kennen. Das Kommunikationsquadrat nach Friedemann Schulz von Thun, dem wohl bekanntesten deutschen Kommunikationspsychologen. Aufbauend auf Watzlawicks Erkenntnis, dass jede Kommunikation neben der Sachebene auch immer eine Beziehungsebene hat, hat Schulz von Thun noch zwei weitere Ebenen in die Kommunikation eingefügt und aus uns Menschen Kommunikationswesen mit jeweils vier Ohren und vier Schnäbeln gemacht. Der vierfache Gehalt einer Äußerung. Das Kommunikationsquadrat. Schulz von Thun baut das Kommunikationsquadrat auf seiner Erkenntnis auf, dass jeder Mensch, der etwas kommuniziert, auf vierfache Weise wirksam ist. Jede unserer Äußerungen enthält, ob wir das beabsichtigen oder nicht, immer vier Botschaften an unser Gegenüber. Die erste Botschaft ist der Sachinhalt. Worüber informiere ich? Die zweite Botschaft ist ein Beziehungshinweis. Was halte ich von dir oder wie stehe ich zu dir? Die dritte Botschaft ist eine Selbstkundgabe. Was gebe ich von mir zu erkennen? Und die vierte Botschaft ist ein Appell. Was möchte ich bei dir erreichen? Lass uns auf die verschiedenen Seiten des Quadrats einmal genauer eingehen, anhand einer kurzen Situation. In diesem Beispiel geht es um Tom, eine Führungskraft, und seinen Mitarbeiter Ben. Tom kommt zu seinem Mitarbeiter Ben nachmittags schnellen Schrittes ins Büro. Ben, Wir haben eine Planänderung. Die Präsentation für den Vorstand muss denen bis morgen früh vorliegen. Wir werden eine Nachtschicht einlegen müssen. Es tut mir wirklich leid, da wird uns ordentlich der wohlverdiente Feierabend versaut. Er macht fast auf der Stelle Kehrt und will das Büro verlassen. Ben zieht eine Augenbraue hoch, schnaubt kurz leise und legt den Kopf schief. Wir? Bist du dir sicher, dass du nicht gleich wieder urplötzlich einen Familiennotfall hast und leider sofort nach Hause fahren musst? Weil ich es ja eh, wie immer, auch alleine schaffe? Spür dich einmal in diesen Dialog ein. Was ist hier los? Im Folgenden nehmen wir mal ansatzweise dieses kurze Vorkommnis anhand des Kommunikationsquadrats auseinander. Blicken wir auf den Sachinhalt. Im professionellen Kontext legen wir am meisten Wert auf den Sachinhalt. Daher wird er in der Regel direkt und explizit ausgesprochen. Schulz von Thun beschreibt Sachlichkeit als die Tugend von Menschen, die miteinander zu arbeiten haben, unabhängig davon, ob sie sich mögen oder miteinander können. Auf der Sachebene haben wir als hörender Gesprächspartner viele Möglichkeiten einzuhaken, nachzufragen, zu ergänzen. Es gibt mindestens drei Kriterien, die den Sachinhalt ausmachen. Zum einen das Wahrheitskriterium. Ist das Gesagte wahr oder unwahr? Ist es zutreffend oder nicht zutreffend? Dann gibt es noch das Relevanzkriterium. Sind die angeführten Sachverhalte für die anstehenden Gespräche, für das anstehende Thema von Belang oder nicht von Belang? Und dann gibt es noch das Hinlänglichkeitskriterium. Sind die angeführten Informationen für das Thema ausreichend oder muss dabei noch etwas anderes bedacht, ergänzt oder in einem anderen Kontext gesehen werden? Nun zu unserem Beispiel. Der Sachverhalt ist relativ klar. Es geht um eine Präsentation für den Vorstand, eine Nachtschicht, eine Entschuldigung. Doch der Mitarbeiter hakt sofort auf der Wahrheitsebene ein und zweifelt das Wir des Chefs an. Hier zeigt sich ein Konflikt, der auf einer anderen Ebene als der Sachebene zu liegen scheint. Auf der Sachebene steigt der Mitarbeiter ansonsten nicht weiter auf den Sachverhalt der Mitteilung des Chefs ein, sondern spricht von einem Vorfall aus der Vergangenheit mit einem Familiennotfall des Chefs. Auf der Sachebene ergibt der Dialog, ganz trocken betrachtet, erstmal weniger Sinn. Blicken wir auf den Beziehungshinweis. Die Mitteilung oder besser Signale auf der Beziehungsseite werden meist nur zwischen den Zeilen gesendet. Daher kommt dem Nichtsprachlichen, dem Tonfall, der Mimik, der Gestik hier eine viel größere Bedeutung bei, als der sachorientierte Sender meist ahnt, wenn er Inhalt und Worte gut überlegt. Denn immer wenn ich mit jemandem kommuniziere, gebe ich durch meine Wortwahl, meinen Tonfall und meine begleitende Mimik und Gestik zu erkennen, wie ich zu meinem Gegenüber stehe. In jeder Aussage steckt ein Hinweis bezüglich unserer Beziehung zum Empfänger, für das der Empfänger ein besonders sensibles Ohr hat. Wir alle machen uns in sehr kurzer Zeit ein Bild davon, egal was unser Gegenüber sagt oder schreibt, was derjenige oder diejenige in diesem Moment oder generell von uns hält. Aufgrund dessen, was unser sehr empfindliches Beziehungsohr wahrnimmt, entscheiden wir, wie fühle ich mich durch dich behandelt, durch die Art, wie du mit mir sprichst. Jeder kennt das. Eine gefühlt zu knappe Antwort auf eine längere Frage, gelangweilte Gesichter, wenn wir in einem Meeting sprechen, oder ein zu lautes Ausatmen, bevor die Antwort unseres Gegenübers kommt. Sofort beziehen wir es auf uns und analysieren, was unser Gegenüber von uns hält. Diese Kommunikationsebene ist besonders störanfällig. Bei einer guten Beziehung muss der Sprecher nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Solange die Beziehung aber angespannt oder unklar ist, bringt uns auch eine Optimierung von Inhalten oder der Wortwahl nicht weiter. Daher sollten wir besonders im Führungskontext immer die Beziehungsebene in der Kommunikation im Blick behalten. Hier zeigt sich zuerst, ob wo und wodurch eine Beziehung belastet sein könnte. Kommen wir zu unserem Beispiel. Auf der expliziten Ebene spricht der Chef bewusst mehrfach von wir, um das Gemeinschaftliche in dieser Situation zu betonen. Auf der impliziten Ebene lässt sich aber etwas anderes ablesen. Er will das Büro des Mitarbeiters direkt nach seiner Mitteilung wieder verlassen. So wird auf der Beziehungsebene kein wirkliches Wir-Signal gesendet. Der Mitarbeiter setzt auf der Beziehungsebene gleich mehrere starke implizite Signale. Seine nonverbale Kommunikation, wie das Schnauben, ist abfällig und sein Tonfall ist wahrscheinlich zynisch und ebenfalls abfällig. Es wird deutlich, dass er den Aussagen seines Chefs nicht vertraut. Blicken wir auf die Selbstkundgabe. Jede Äußerung enthält auch einen Hinweis darauf, was in uns vorgeht. Was fühle ich? Wofür stehe ich? Wie sehe ich mein Gegenüber? Wie fasse ich meine Rolle auf? Schulz von Thun schreibt: Immer wenn ich etwas von mir gebe, gebe ich auch etwas von mir. Die Selbstkundgabe kann entweder explizit sein, durch Ich-Botschaften, oder implizit zwischen den Zeilen. Wir Menschen pflegen eine sehr unterschiedliche Art, wie wir etwas von uns preisgeben. Nicht jedem Menschen ist es möglich, im Sinne der Authentizität sich so zu zeigen, wie er oder sie ist und wie es ihr oder ihm gerade geht. Als Zuhörer im Führungskontext profitieren wir, wenn wir unser Selbstkundgabeohr aktiv auf Empfang schalten, um auch die impliziten Ich-Botschaften unseres Gegenübers zu erspüren. Wie oder worum könnte es ihm gerade wirklich gehen? Die Herausforderung im Gespräch ist, besonders bei starken, impliziten Selbstkundgabesignalen unseres Gegenübers, diese explizit anzusprechen. Das heißt im Umkehrschluss auch, um auch unser Gegenüber nicht an impliziten Signalen herumrätseln zu lassen, macht es daher Sinn, auch die eigene Selbstkundgabe im Sinne der Authentizität möglichst explizit auszudrücken. Kommen wir zu unserem Beispiel. Eine mögliche Selbstkundgabe des Chefs könnte in seinem Impuls liegen, das Büro des Mitarbeiters direkt wieder verlassen zu wollen. Ihm ist klar, dass es bei diesem Thema ein Problem auf der Beziehungsebene gibt. Die Selbstkundgabe beim Mitarbeiter könnte in seinen abfälligen nonverbalen Äußerungen und in seinem zynischen Tonfall stecken. Er wird sich gegen den Auftrag des Chefs nicht widersetzen und die Präsentation natürlich machen. Ihm missfällt aber sehr, dass der Chef ihn mit dem Wir-Aussagen manipulieren will. Außerdem scheint er seinen Chef für unzuverlässig zu halten. Kommen wir zur letzten Ebene, dem Appell. Die Macht des Wortes ist für Führungskräfte von besonderer Bedeutung, denn der Führungsauftrag lautet ja, sehr verkürzt, Menschen zu bewegen, etwas Bestimmtes auf eine bestimmte Weise zu tun. Wenn wir also das Wort ergreifen und an jemanden richten, wollen wir Einfluss auf ihn und sein Verhalten nehmen. Schulz von Thun beschreibt das so: Ich will den anderen nicht nur erreichen, sondern auch etwas bei ihm erreichen. Die Appellebene ist oft gar nicht so stark explizit ausgeprägt, wie man im ersten Moment vermuten würde. Viel zu oft versteckt sie sich irgendwo zwischen den Zeilen. Wir beobachten regelmäßig, dass all die verschiedenen Ansprüche, die an eine Führungskraft gestellt werden, wie delegieren, koordinieren, motivieren und moderieren, die Kommunikation stark verzerrt. Eine einzelne Mitteilung einer Führungskraft muss dann so viele Aufgaben gleichzeitig erfüllen, dass der eigentliche Appell darin untergeht. Dann fragen sich die Mitarbeiter am Ende eines guten Gesprächs nicht selten: Aber was genau will er denn jetzt von mir? Wieso sagt er das nicht einfach klar heraus? Schulz von Thun schreibt in seinem Buch treffend: Kommunikation ist ein Tango, der mindestens zu zweit getanzt wird. Statt zu leiden und zu klagen, kann der Mitarbeiter in die Rolle des Klärungshelfers schlüpfen und dem Chef zurückmelden, was sein Appellohr aufgeschnappt hat und wo er noch vor einem Rätsel steht. Für den Fall, dass Sie solche hellwachen Mitarbeiter nicht haben, müssen Sie selbst den Tango führen und klar sagen, was Sie wollen. Neben dem Appellschnabel darf auch das Appellohr einer Führungskraft gut ausgebildet sein, das im Führungskontext von hoher Bedeutung ist, welche Wünsche und Erwartungen offen oder verdeckt an uns herangetragen werden. Nicht unbedingt, um sie alle zu erfüllen, sondern um sie zu kennen und um dem Mitarbeiter tatsächlich Gehör zu verschaffen. Zu unserem Beispiel: Der Appell des Chefs ist hier eindeutig. Vorstandspräsentation bis morgen früh fertigstellen. Vielleicht gibt es noch einen versteckten Appell in seiner Entschuldigung: Sei mir nicht böse. Der Appell des Mitarbeiters ist implizit, aber auch eindeutig: Lass mich nicht wieder hier alleine hängen. Kommunikationskompetenz, zuhören und Feedback geben. Welche grundsätzlichen Kompetenzen der Gesprächsführung benötigt eine Führungskraft, um ein gelingendes Miteinander möglichst wahrscheinlich zu machen? Aus dem Kommunikationsquadrat abgeleitet schlägt Schulz von Thun folgende regelmäßig zu übende und verfeinernde Fähigkeiten vor. Erstens, sich interessieren. Was bekomme ich von meinen Mitarbeitern mit? Wie kann ich die Signale, die meine vier Ohren empfangen, meine Wahrnehmung und mein Verständnis überprüfen? Die Kunst ist, wirklich zuzuhören. Das ist natürlich weit mehr als den anderen einfach nur ausreden zu lassen. Es gilt, alle seine vier Ohren zu trainieren. Wie ist der Sachverhalt zu verstehen? Was hält er oder sie von mir? Wie steht er zu mir? Was geht in ihm oder in ihr vor? Was will er oder sie bei mir erreichen? Daraus muss immer ein aktives Zuhören werden, indem ich mit meinen eigenen Worten wiedergebe, was ich nicht nur sachlich, sondern auch emotional oder zwischen den Zeilen verstanden habe. Zweitens, Farbe bekennen. Was löst das Verhalten meines Mitarbeiters in mir aus? Und wie will ich mich dazu stellen? Eine zentrale Fähigkeit im Gespräch ist, die eigene Reaktion auf das Verhalten des Gegenübers klar und verständlich auszudrücken. Während beim aktiven Zuhören die eigene Meinung, das eigene Empfinden, Wünsche, Ratschläge noch zurückgehalten werden müssen, gilt es in diesem nächsten Schritt, Farbe zu bekennen, also für den Gesprächspartner greifbar zu machen, was der eigene Standpunkt ist und dafür auch Verantwortung zu übernehmen. Drittens, Stellung nehmen. Wie kann ich meinen Standpunkt meinem Mitarbeiter gegenüber so vertreten, dass er klar und angemessen bei ihm ankommt? Hier ist die Kunst, mit allen vier Schnäbeln zu sprechen. Welchen Sachinhalt will ich explizit vermitteln? Was halte ich von demjenigen, der da vor mir steht? Was geht in mir vor? Was ist mir wichtig? Und was will ich bei meinem Gegenüber erreichen? Viertens, leiten und strukturieren. Wie kann ich das Gespräch so leiten, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen? Es ist für fast alle Führungskräfte selbstverständlich, sich auf besonders wichtige Gespräche gut vorzubereiten. Dabei sollte aufrichtige Selbstklärung die größte Rolle spielen. Auch hierfür ist das Kommunikationsquadrat ein hilfreiches Werkzeug. Bevor wir in ein wichtiges Gespräch gehen, sollten wir uns immer fragen, wie sehe ich den Sachverhalt? Wie könnte mein Gegenüber ihn sehen? Welchen Punkt möchte ich unbedingt ansprechen? Wie sehe ich die Beziehung zwischen uns? Wie stabil, schwankend, vertrauensvoll, kritisch ist sie? Und wie sieht wohl mein Gegenüber unsere Beziehung? Wie geht es mir? Welche Gedanken und Gefühle habe ich in Bezug auf das Gesprächsthema? Wie geht es mir, wenn ich an das bevorstehende Gespräch denke? Und schließlich, was ist mein Ziel im Gespräch? Was erwarte ich und was erwartet wahrscheinlich der andere? Überlege einmal kurz, wie das Gespräch zwischen Chef Tom und Mitarbeiter Ben hätte laufen können, wenn Tom sich vorher entsprechend dem Kommunikationsquadrat darauf vorbereitet hätte.